Leben in einer pluralistischen Gesellschaft, was bedeutet, wir haben oft keine objektive Grundlage dafür, was wir für richtig und gut befinden. Und deshalb ist es oft die Aufgabe eines jeden Einzelnen, zu überlegen, hey, was denke ich ist wahr, was denke ich ist richtig. Eine Gesellschaft kann natürlich darüber in den Diskurs gehen, und wir haben das bei der Europawahl gesehen, aber oft ist dabei hinterher nur die Leitfrage, hey, was ist eigentlich gut für die breite Masse? Und C.S. Lewis, interessanterweise, würde diese Annahme klar widersprechen. Er hat sich mal die Mühe gemacht, in seinem Buch Die Abschaffung des Menschen, ne, mal aus den verschiedensten Zeiten, also antikes Ägypten, ne, alle möglichen Kulturen, die über die Historie gelebt haben, mal zu vergleichen, was hatten die eigentlich für Moral- und Wertvorstellungen. Und das Überraschende ist, er ist zu dem Ergebnis gekommen, es ist eigentlich sehr, sehr ähnlich, so wie man es eigentlich nicht erwarten würde. Aber ich möchte, bevor wir, also ich kann leider diese Beispiele euch nicht mitbringen, dafür haben wir nicht genug Zeit. Aber was ich machen möchte, ist, uns seine Schlussfolgerung mal darzulegen. Er sagt nämlich sehr treffend, die Gesetzmäßigkeiten des Menschen beschreiben sich darin, also er sagt wortwörtlich, die Welt besteht nicht nur aus physikalischen Naturgesetzen, also wie zum Beispiel die Gravitation, sondern es gibt auch universal gültige moralische Naturgesetze. Der einzige Unterschied ist bei den beiden, die Gesetze der Physik kann man nicht brechen, die Gesetze der Moral kann man eben schon brechen. Aber es bleibt eben nicht ohne Konsequenzen. Wir alle kennen es, wenn das Gewissen schlägt, wenn man gegen seine eigene Moral oder Wertvorstellung gehandelt hat, es entsteht etwas in uns, ein Bedrücken, ein gewisser Alarm schlägt an. Und das führt oft dazu, dass wir, wenn wir das tun, eine innere Unruhe haben, Rastlosigkeit, manchmal sogar Schlaflosigkeit bis hin zur Depression. Und unsere Gesellschaft predigt gerne in dem Zusammenhang, dass es, ja gut, wenn dein Gewissen dich überführt und wenn es dich beunruhigt oder bedrückt, dann halte dagegen, indem du sagst, hey, ich bin eigentlich voll gut oder hey, zeig dir auf, dass du eigentlich voll tolle Sachen auch gemacht hast. Und stärke dein Selbstbewusstsein, um diesen Ankläger entgegenzutreten. Oder ändere doch vielleicht einfach deine Wert- und Moralvorstellungen. Also, wenn du das Gefühl hast, deine Werte verurteilen dich, wenn du sie brichst, dann ändere sie doch einfach, dass sie dich nicht mehr anklagen können. Aber ich möchte uns die Frage stellen: Können wir wirklich unserem Gewissen diktieren, wie es funktionieren hat? Haben wir es wirklich selbst in der Hand, unser Gewissen zu beruhigen? Der Bibeltext heute zeigt uns eine radikal andere Sichtweise als unsere Gesellschaft, und zwar, dass wir das moralische Naturgesetz, dem unser Gewissen unterliegt, nicht ändern können. Weil genau wie bei den physikalischen Naturgesetzen, es nicht wir es sind, die Gesetze schreiben, sondern Gott schreibt die Gesetze. Die Bibel sagt, Gott hat uns sein moralisches Gesetz ins Herz geschrieben. Ich bete noch kurz für uns und dann steigen wir in den Text heute ein. Der befindet sich im Römerbrief. Vater, danke, dass wir heute Abend wieder die Möglichkeit haben, von deinem Wort zu hören. Bitte mach unsere Herzen weit offen. Lass uns ehrlich mit uns selber sein, wo uns vielleicht auch unser Gewissen hier und heute überführt, aber auch an anderer Stelle. Herr, bitte wirke du und verändere du uns. Amen. Wir machen weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, wo Sammy uns gezeigt hat, dass Gott eines Tages ein gerechtes Gericht über jeden Menschen ausführen wird und dass es letztendlich zwei Wege gibt. Einmal den Weg des Gerechten und einmal den Weg des Ungerechten. Der Bibeltext sagt uns, der Weg des Gerechten sieht so aus, er führt zu ewigem Leben. Die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Und der Weg des Ungerechten, Trübsal und Angst über alle Seelen und Menschen, die Böses tun. Jetzt würde wohl kaum einer sagen, okay, wenn das die zwei Optionen sind, dann nehme ich doch auf jeden Fall das ewige Leben und nicht Trübsal und Angst. Das macht ja total Sinn. Doch die große Frage ist, sind deine Werke wirklich gut? Weil das sagt der Text, die gute Werke tun, dahin führt der Weg zum ewigen Leben. Francis Schaeffer, ein amerikanischer Theologe und Pastor aus dem 20. Jahrhundert, hat zu dieser Frage mal ein sehr gutes Beispiel gefragt, also nach der Frage, sind unsere Werke eigentlich gut? Er meinte, hey, stell doch mal vor, du hast dein ganzes Leben lang schon ein unsichtbares Aufnahmegerät um deinen Nacken, du merkst es nicht, Und es nimmt immer dann auf, wenn du solche Aussagen machst wie, hey, das solltest du nicht tun oder hey, das war falsch, was ich gerade gemacht habe, sorry. Oder ja, okay, also das war auf jeden Fall, okay, ich glaube, ihr habt es verstanden. Also einfach gewisse Aussagen, wo man sagt, okay, das sollte man nicht tun, die offenbaren, was haben wir eigentlich selbst für eine Wert- oder Moralvorstellung? Also jedes Mal, wenn wir einen anderen Standard, wenn wir einen Standard bei einem anderen anfordern oder einen anderen verurteilen. Und jetzt kommt diese Person eines Tages vor Gottes Gericht und sagt, hey, Gott, du kannst mich eigentlich gar nicht richten, weil ich kannte dein Gesetz gar nicht und es ist eigentlich unfair, was du hier für Maßstäbe anlegst. Und Gott sagt, okay, ich werde dich nicht nach meinem perfekten Gesetz richten, sondern schau mal, ich habe hier dieses unsichtbare Aufnahmegerät um deinen Nacken. Gib mir das doch mal und wir hören uns einfach an, was du in deinem Leben für Standards gesetzt hast und ob du deine eigenen Standards eigentlich halten könntest. Und ich werde dich nur nach deinen Standards richten. Ich denke, das Beispiel zeigt uns sehr gut, dass wir nicht nur Gottes Gebote nicht halten können, sondern oft unseren eigenen Standard überhaupt nicht halten können und uns selber immer wieder untreu sind. Wir verurteilen gern andere, wenn sie lügen, weil wir das nicht gut finden. Aber wie oft sind wir selber unehrlich, wenn es darum geht, uns einen Vorteil zu verschaffen oder irgendwas zu verbergen, was wir nicht wollen, dass es jemand anderes rausfindet? Wir mögen es auch nicht, wenn andere stolz und überheblich sind, aber wie oft suchen wir eigentlich so gerne die Anerkennung und Bewunderung von anderen Menschen und laufen dem hinterher? Also allein der Blick in unser eigenes Gewissen zeigt uns die Antwort auf die Frage, dass wir nicht gut sind. Und eben deshalb, weil wir nicht gut sind, ist Gottes Gericht für den Menschen auch keine Hoffnung, von der wir im Bibeltext lesen, sondern vielmehr eine Bedrohung. Wir merken, dass wir in Gottes Gericht nicht bestehen können, dass wir Menschen von Natur aus eigentlich auf der Flucht sind vor seinem Gesetz, auch wenn wir es nicht behaupten würden und versuchen überall sonst unser Gewissen zu beruhigen, außer bei Gott selbst. Und das Einzige, was uns Menschen unterscheidet, ist tatsächlich die Art, die wir wählen, um unser Gewissen reinzuwaschen oder zu beruhigen. Man kann es sehr gut in zwei große Versuche oder Wege beschreiben, die der Text uns auch heute zeigt, aber dass beide Wege letztendlich zum Scheitern verurteilt sind. Ich habe die Predigt in drei Teile gegliedert, und zwar mit der Frage, und das ist der Predigttitel, wohin mit deinem schlechten Gewissen? Ihr könnt das in eurem Gottesdienstblatt nachlesen. Schauen wir uns erst an, was ist der religiöse Weg? Dann der nicht religiöse Weg, mit seinem schlechten Gewissen umzugehen. Und zu guter Letzt ein komplett anderer Weg. Wir lesen den Text Römer Kapitel 2, Verse 11 bis 16. Die Seitenzahl weiß ich gerade nicht, aber das ist doch sehr gut. Danke, Hakan. Ich lese uns vor ab Vers 11. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durchs Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht gerecht, die das Gesetz hören, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt. Dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. An dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Soweit der Text. Der religiöse Weg. Also der Text zeigt uns ziemlich klar, es gibt zwei Personengruppen. Also auf der einen Seite alle Menschen, die unter dem Gesetz gesündigt haben. Und alle Menschen, die ohne das Gesetz gesündigt haben. Und was hier erstmal auffällt, wo man schnell drüber lesen würde, ist, dass eigentlich alle Menschen sündigen. Also es gibt keine Personengruppe, die Paulus hier anspricht, die nicht sündigt. Ja, das ist nicht sein expliziter Punkt hier an dieser Stelle. Er wird das in Kapitel 3, also Paulus, der Verfasser vom Römerbrief, nochmal aufgreifen und sagen, da ist keiner der gerecht, auch nicht einer. Hier geht er aber primär auf den Punkt ein, dass Gott keine Unterscheidung macht zwischen Juden und Heiden im Gericht. Das sind die zwei Personengruppen. Juden, die das Gesetz hatten, und Heiden, die das Gesetz nicht hatten. Der Bibeltext sagt, er blickt die Person nicht an. Ja, wir kennen das aus dem Gericht heute in der Gesellschaft, wie wir leben, also dass der Richter die Person nicht anschauen soll, das ist uns bekannt. Oft verbinden wir es damit, dass der Richter halt nicht schauen soll, ob die Person irgendwie besonderen Status hat, besonders reich oder sonst irgendwelche krassen Merkmale. Das spielt keine Rolle. Aber in erster Linie, was hier der Text sagt, war das eine sehr schlechte Nachricht für die Juden, also die Gruppe, die unter dem Gesetz stand, beziehungsweise das Gesetz hatte. Gesetz bedeutet hier im Wesentlichen 10 Gebote, das moralische Gesetz Gottes, aber auch alle weiteren Ausführungen von Mose in den Mosebüchern, die wir dazu lesen können. Jesus hat das, und wir haben es heute Morgen auch schon gehört, zusammengefasst mit: Du sollst Gott mit deinem ganzen Herzen, deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Seele lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin sind eigentlich alle Gebote zusammengefasst. Wir merken diese Einstellung von den Juden, die sich vielleicht gedacht haben, okay, ich habe eine besondere Stellung vor Gott. Oft, wenn wir von den Pharisäern im Neuen Testament lesen, wenn Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern begegnet, die immer wieder betonen, hey, wir sind doch Nachkommen von Abraham, wir haben doch das Gesetz von Mose, also sind wir eigentlich schon sehr gut und wir kennen es ja auch sehr gut, predigen es jeden Tag in der Synagoge. Mich kannst du ja nicht so schnell mit dem Gesetz kommen und mir irgendwie sagen, dass ich hier nicht richtig liege. Aber Paulus macht unmissverständlich klar, nur weil die Juden das Gesetz Gottes direkt bekommen haben und kennen, sie deshalb trotzdem nicht besser sind als die Heiden. Das sagt der Text sehr deutlich, wenn er sagt, nicht das Hören macht sie gerecht, sondern das Gesetz tun. Wir reden also hier von einer Art Flucht vor Gott und seinem Gesetz, in der Menschen versuchen, das Gesetz selbst zu erfüllen. Also sie fliehen in gewisser Weise in ihre eigenen Werke hinein und versuchen, da Schutz zu finden. Und schreibt das Paulus an die Römer, unter denen es durchaus auch Juden gab, die das mosaische jüdische Gesetz kannten. Aber du musst nicht explizit Jude sein, um in gleicher Weise dein Gewissen zu beruhigen. Tatsächlich viele, die sich heute Christen nennen, laufen in gleicher Weise vor Gott weg, wenn sie ihr Vertrauen in ihre eigenen Werke, ihre eigene Religiosität setzen. Und man erkennt diese Flucht oft erst nicht, weil es sieht ja erstmal so aus, dass diese Menschen besonders nah an Gott dran sind, weil das bezeugen sie auch, ja, ich folge Gott. Aber vielleicht kann uns da das Gleichnis vom verlorenen Sohn helfen, wo der ältere Bruder am Ende nicht in das Haus des Vaters reingehen will. Der Vater kommt raus und sagt, komm doch rein, wir wollen feiern, dass der jüngere Sohn zurückgekommen ist. Und er sagt, nee, du bist eigentlich gar nicht gut zu mir, du gibst mir gar nicht, was ich verdiene und ich will nicht an diesem Fest teilhaben. So eine Einstellung würde der religiöse Mensch haben, der versucht, in seinen eigenen Werken Rettung zu finden, nicht aber bei Gott selbst und in seiner Rettung. Wie ist das also bei dir? Wohin flüchtest du dich gerne, wenn dein Gewissen dich von deiner Sünde überführt? Versuchst du, dein Gewissen zu beruhigen, indem du sagst, hey, okay, das ist jetzt passiert, aber ich habe das jetzt erkannt und nächstes Mal mache ich es einfach viel, viel besser. Ich habe jetzt die und die Schritte unternommen und Maßnahmen ergriffen und jetzt bin ich eigentlich sicher, ich habe es geregelt. Oder sagst du, hey, ich bin hier eigentlich Christ und mache sehr, sehr viel für Gott und ich brauche jetzt einfach auch mal eine Pause von dieser ganzen anstrengenden Lebensstil und das passt schon. Es ist, man muss es auch im Verhältnis setzen, die guten Taten, die ich tue und jetzt auch mal sowas, das ist okay. Wir haben es heute Morgen auch ein bisschen betrachtet mit Sammy, als er über Stolz geredet hat, der Gedanke, hey, ich muss erstmal ganz stark Buße tun und mich ganz stark schlecht fühlen und erstmal zeigen, wie krass ich es bereue und mich ein bisschen selber geißeln, um damit zu bezahlen, was ich eigentlich hier gerade gemacht habe und dass Gott mich dann wieder annimmt. Das sind letztendlich alles Wege, wie du Frieden für dein Gewissen finden kannst, aber in deinen eigenen Werken. Wie sieht es aus mit dem nicht-religiösen Weg oder säkularen Weg? Lesen wir nochmal, was der Text zu dieser zweiten Personengruppe sagt in Vers 14. Denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Die Bibel trifft hier eine wichtige Aussage für alle, die noch gehofft haben, ich kann irgendwie auf Unwissenheit schützt vor Anklage plädieren. Der Text sagt nämlich, selbst wenn wir Gott und seine Gebote ablehnen oder nicht kennen, so können wir ihnen nicht entfliehen, weil wir sein Gesetz einfach in uns selbst tragen. Es ist in unsere Herzen geschrieben. Und dabei ist das Gewissen wie so eine Art Klingel, die immer klingelt, wenn wir etwas getan haben, was gegen unsere Wert- oder Moralvorstellung entspricht. Also bricht, genau, so rum. Und wir können uns gewisserweise daran gewöhnen und sagen, okay, ich höre einfach nicht mehr drauf. Aber wir können dieses Klingeln nie ganz loswerden. Und dabei spricht der Text nicht mal deine Taten an, an denen wir uns gerne klammern und sagen, hey, die sind doch eigentlich ganz gut. Der Text spricht unsere Gedanken an, er spricht unser Herz an, das Gott genau kennt. Wenn wir genau schauen, Vers sagt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Und das ist interessanterweise eins zu eins, was auch Jesus selber sagt, beziehungsweise gesagt hat in der Bergpredigt in Matthäus 5. Ich lese uns das mal kurz vor, das müsst ihr nicht mit aufschlagen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer einer Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wie ist das nun mit dir? Hast du den Mut, dich deinem Gewissen zu stellen? Oder brüllst du dich weiterhin damit, dass dich eigentlich niemand zur Rechenschaft ziehen kann? Deine Gedanken kennt keiner. Das sind alles deine eigenen. Und niemand sieht sie. Denkst du, du kannst den ganzen Stolz in deinen Gedanken ist, deine unreinen, egoistischen Gedanken verbergen? Lass dich von deinem Gewissen warnen. Lass dich aber noch viel mehr von Gottes Wort warnen, wie es im letzten Vers heißt, dass ein Tag kommen wird, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Also wohin mit unserem schlechten Gewissen? Es gibt noch einen komplett anderen Fluchtweg und das ist tatsächlich keine Flucht vor Gott, sondern eine Flucht zu Gott. Also eine Art Zuflucht. Wie wir heute in diesen Versen lesen oder was wir betrachtet haben, ist eine wichtige Grundlage im Römerbrief für das Konzept oder die Grundlage der Gnade Gottes. Paulus wird das später erklären. Dieser dritte Weg liegt weder in dem Versuch, Gottes Gesetz zu leugnen und einfach abzustreiten, dass das überhaupt gibt und ich habe meine eigenen Vorstellungen und die kann mir keiner nehmen, noch in dem Versuch, Gottes Gesetz selbst zu erfüllen durch mein hartes Anstrengen. Tatsächlich liegt der Weg überhaupt nicht in uns selber, sondern in einem anderen, in der Gerechtigkeit eines anderen. Jesus Christus ist vor 2000 Jahren deshalb auf diese Welt gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und er sagt auch wieder in der Bergpredigt dazu etwas sehr Konkretes. Er sagt nämlich, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Also Jesus hat das Gesetz schon erfüllt. Sein Gewissen ist vollkommen rein und unbelastet. Jetzt sagst du vielleicht, okay, schön für Jesus, dass das bei ihm so ist, aber wie hilft mir das heute? Und wenn du Christ bist, kennst du die wunderbare Antwort, dass Jesus nicht nur das Gesetz perfekt erfüllt hat, sondern dass er auch ans Kreuz gegangen ist, um den Tod zu sterben, den eigentlich jemand verdient, der ein ungerechtes, unmoralisches Leben gelebt hat. Er hat am Kreuz geschrien, es ist vollbracht, alles wurde bezahlt. Warum? Weil er nicht für seine eigenen Sünden dort am Kreuz hing, sondern für unsere Sünden. Ja, für unsere Sünden, wenn wir bereit sind, unsere Flucht vor Gott zu beenden, zu kapitulieren und ihm im Gehorsam nachzufolgen. Also lass dir heute zurufen, hör auf mit dieser ständigen Mühsal, mit deinen guten Werken dein Gewissen zu beruhigen. Und es ist wirklich eine Mühsal, immer dieses ständige sich selbst rechtfertigen. Stattdessen hör auf die Einladung von Jesus, wenn er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Diese Zuflucht haben die meisten von euch bereits in Jesus Christus gefunden. Was aber, wenn dich dein Gewissen weiterhin am Verklagen ist, wenn es unaufhörlich dir vorzeigt, dass du nicht gut genug bist, dass es dich niederdrückt, vielleicht sogar gerade weil du Christ bist und dir sagt, hey, schau mal, du hast schon wieder in dieser Sache versagt. Bist du überhaupt Christ? Ich kann gar keinen Unterschied zu anderen Menschen sehen. Wie kannst du nur diese Sünde immer und immer wieder tun? Wenn du solche Gedanken kennst und dir dein Gewissen immer wieder deine Unzulänglichkeiten und deine Schwächen vorzeigen will, dann lass dich von diesem Text heute ermutigen. Und lass dir auch nochmal sagen, was Paulus zwar nicht im Römerbrief, aber im Epheserbrief uns zuruft, dass er sagt, zieh an den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und das ist sehr wichtig, weil er sagt es nicht nur, weil der Brustpanzer so ein tolles Accessoire ist, nein, er sagt es, weil der Brustpanzer der Gerechtigkeit ein essentielles Mittel ist, um in einem geistlichen Krieg zu bestehen. Es ist ein militärisches Accessoire, wichtig, und wir unterschätzen es so oft und denken, ja, toll, Brustpanzer Gerechtigkeit sagt mir gar nichts. Ich hoffe, du kannst heute sehen, dass es wichtig ist, diesen Anklagen in deinem Herzen oder wenn dein Gewissen sich anklagt, dem etwas entgegenzusetzen. Wenn der Teufel, der Ankläger schlechthin dir sagt, hey, du bist nicht gut genug, du bist nicht Christ und was ist überhaupt deine Identität, ich sehe überhaupt gar nichts, dann halte ihm das entgegen. Wenn er sagt, du bist nicht würdig, dann sag, ja, ich weiß, dass ich nicht würdig bin, aber Jesus ist ja würdig. Er ist ja genau deshalb gekommen, um eine Gerechtigkeit zu erfüllen. Und ich lebe jetzt in seiner Gerechtigkeit und nicht mehr in meiner. Und wenn du diese Selbstanklagen kennst, dann ermutige ich dich, Gott einfach darin zu preisen, dass er deine Gerechtigkeit ist. Und wenn sie stark sind und wild wie ein Sturm in dir, dann sag einfach, preise Gott umso lauter. Und sag, danke, dass du meine Gerechtigkeit bist. Dass du meine Zuflucht geworden bist. Dass du meine Gerechtigkeit bist. Ich bete noch mit uns. Jesus, wir sind oft sehr umhergetrieben von Erwartungen, die wir uns selber haben, von Fragen, die wir in diesem Leben haben, wo wir in irgendwelche Dinge hineinpassen wollen, etwas beweisen wollen. Aber wir sind so oft auch einfach überführt, dass wir nicht gut genug sind, dass unsere Gerechtigkeit nicht reicht. Danke, dass du uns ein Gewissen gegeben hast, an dem wir erkennen können, dass wir Gesetzesübertreter sind. Danke für dein Wort, dass uns das auch immer wieder aufzeigt. Danke, dass du uns nicht nur das gezeigt hast, sondern auch einen Weg bereitet hast, wo wir wirklich Ruhe für unser Gewissen finden können. Danke dir so sehr für Jesus, der ans Kreuz gegangen ist, um für uns eine Gerechtigkeit zu schaffen, die uns niemand mehr rauben kann. Lass uns darin großen Trost finden und uns das immer wieder unserem Herzen sagen, wenn es uns verurteilen will. Danke, dass du größer bist. Amen.